Mein Herz ist persönlich schon durch die Einleitung angesprochen und gesegnet worden. Die Spieler haben uns das Lied gespielt, keiner wird zu Schanden. Wir haben das gleiche Lied als Gemeinde danach auch gesungen. Und so möge wirklich auch diese Stunde dazu beitragen, dass wir in unserem Glauben auch gefestigt werden. Wir haben heute Morgen einen ganz besonderen Gottesdienst, möchte ich sagen, dass wir für unsere zwei lieben Geschwister in Sonderheit zielgerecht auch beten wollen, die sich unseren Gebeten auch anbefohlen haben. Und so möchte ich heute Morgen mit Gottes Hilfe einige Gedanken über den Glauben mit euch teilen. Wir lesen ja in Gottes Wort, dass der Glaube aus der Predigt kommt, die Predigt aber aus Gottes Wort. Und so ist es mein Gebet, es ist mein Wunsch, dass auch dieses Wort uns heute Morgen auch stärken möchte. Und ich möchte die Ansprache in drei Punkte aufteilen. Zum einen der Glaube an Jesus Christus. Zweitens der Glaube eines Kindes Gottes im praktischen Leben, auch im Alltag. Und drittens auch ganz speziell nochmal der Glaube in Bezug auf die Krankenheilung. Als der Herr Jesus hier auf Erden umherging, lesen wir in Markus 1, Vers 15. Ein bedeutendes Wort, wie er gesagt hat: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Die Zeit ist erfüllt, glaubt an das Evangelium. Und der Herr Jesus, er ist sozusagen diesen bitteren Weg der Leiden gegangen. Er hat all die Vorkehrungen getroffen und er streckt doch jetzt seine Hände uns auch aus. Und in Johannes 7, Vers 38 lesen wir: Wer an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Wer an mich glaubt. Lass uns mal Epheser aufschlagen. Epheser 2, die Verse 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben und das nicht aus euch, es ist Gottes Geschenk, nicht aus Werken, damit sich niemand rühmen kann. Denn aus Gnade seid ihr gerettet worden durch den Glauben. Und liebe Geschwister, ich bin mir überzeugt, das alles wissen wir schon seit wahrscheinlich vielen Jahren. Diese Wahrheiten, die sind uns so vertraut, so bekannt. Und doch im Nachdenken ist es mir so groß geworden, wisst ihr, das ist nicht selbstverständlich, dass wir diese herrlichen Wahrheiten gelehrt bekommen, dass wir diese herrlichen Wahrheiten auch persönlich erfahren durften. Denn schaut mal, Menschen vor uns, ich denke an die dunkle Zeit des Mittelalters, noch vor dem Buchdruck, als bevor der Buchdruck auch erfunden wurde, wie Menschen in geistlicher Dunkelheit gelebt haben und wie sie aus menschlicher Anstrengung, aus eigenen Werken versucht haben, irgendwie doch Gott gerecht zu werden. Sie haben versucht, von der Sünde loszukommen, aber sie sind nicht losgekommen. Es sind Menschen gewesen, die versucht haben, in die Einöde zu ziehen. Die haben ihren Leib kasteit, um sozusagen den sündigen Leib irgendwie zu zähmen. Und bis das Licht der Reformation wieder hindurchgebrochen ist und wir Menschen erkannt haben, wie es hier steht, denn aus Gnade seid ihr gerecht geworden durch den Glauben. Nicht durch unseren Verdienst, nicht durch unsere guten Werke, die wir tun, die uns dann hoffentlich Gott irgendwie anrechnet und wir dann sozusagen selig werden, sondern aus Gnaden, das ist die Seite Gottes, und dann aber die Seite des Menschen, er muss glauben. Er muss glauben, dass Jesus gestorben ist für ihn, dass er das ganze Werk vollbracht hat. Und jetzt kommt dieser Mensch zu Gott und er muss schlichtweg glauben. Wir kennen all die Wahrheiten und für uns persönlich, glaube ich, stellt sich hier eine Gefahr doch ein, die wir all das so oft gehört haben, die wir vielleicht auch so regelmäßig zu den Gottesdiensten kommen. Wir sagen, ja, das weiß ich. Der Kopfglaube sagt, das weiß ich alles. Die Frage ist bloß, ob unser Herz das auch erfahren hat. Lasst uns mal Römer 10 aufschlagen. Denn auf die Herzensstellung, kommt es schlussendlich dann doch an. Römer 10, die Verse 9 bis 10. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekennt man zur Errettung. Und Geschwister, wir wollen diese herrliche Wahrheit hochhalten, die auch in heutiger Zeit, wenn man so in den Gesprächen mit mancherlei Menschen zusammenkommt, überhaupt nicht selbstverständlich ist. Dass wir gerecht gesprochen werden von dem heiligen Gott, nur aufgrund seiner Gnade und des Glaubens, nicht aus Werken. Es ist ganz, ganz wichtig. Das ist der Glaube desjenigen, der noch ferne von Gott ist und der durch den Heiligen Geist überführt wird, der zu Gott geführt wird und nun einfach in dem kindlichen Glauben sein Herz öffnet und wirklich erfährt, was es heißt, ein Kind Gottes zu werden. Die Frage ist, brauchen wir diesen Glauben nur am Tag unseres Heils? Oder brauchen wir diesen Glauben eigentlich tagtäglich als Kinder Gottes? Oh, den brauchen wir doch tagtäglich. Es ist Gottes Wille, dass wir darin wachsen, dass wir darin zunehmen. Die Jünger haben mal zu unserem Herrn und Heiland gesagt, in Lukas 17, Vers 5, stärke doch unseren Glauben. So, daraus können wir doch entnehmen, das Ganze ist sehr ausbaufähig, auch bei einem Kind Gottes. Der Glaube, er kann schwach sein, aber er kann auch stark sein. Er kann zunehmen durch die Gnade Gottes. Die Frage ist nur, auf was stützen wir unseren Glauben? Sind es die, ja, wie soll ich sagen, gewisse Gewohnheiten, dass man sagt, naja, Gott hat mal erhört und ich hoffe, dass er jetzt mich wieder erhören wird, wenn ich zu ihm komme. Auf was stützen wir unseren Glauben? Es gibt eine zuverlässige Methode, im Gebet zu Gott zu kommen Und das ist, in seinem Wort nach den Verheißungen zu suchen. Ganz gezielt für die Sache, die wir beten wollen, die uns auf dem Herzen liegt, ganz gezielt eine Verheißung finden und darauf sozusagen unseren Glauben und unsere Gebete auch abrichten. Es wird von Georg Müller berichtet, der ja die Waisenhäuser auch betrieben hat und wirklich nur durch Spenden das Ganze hier finanziert hat, dass er, und das sind ja so im Alltag ja so manche Anforderungen auch herangetreten an ihn, dass er wirklich ganz gezielt für jede Situation, für jede Anforderung hat er nach einer Verheißung gesucht im Wort Gottes, und als er sie gefunden hat, dann hat er sich ganz ruhig auf diese Verheißung gestützt. Nicht auf irgendwelche eigene vielleicht Einbildung, ja, dass man sagt, so, vielleicht kennt ihr das Ganze, dass manchmal Menschen sich so aussprechen, naja, ich hoffe doch, ne, dass so das eine oder das andere irgendwie eintritt, aber so, es ist so ein vages Hoffen, da ist kein Grund da. Und wenn wir so vielleicht aufgrund der Gefühle nur irgendwie angesprochen werden, so ist es im Prinzip höchstens Leichtgläubigkeit und wir werden in den Dingen enttäuscht werden. Wahrer Glaube, er stützt sich nur auf das Wort Gottes. Ich habe ein kleines Gedicht gefunden, da heißt es so: Wahrer, fester Glaube sieht der Verheißung Licht. Er blickt auf Gott alleine, kennt's Wort unmöglich nicht. Und wisst ihr, weil der Glaube mit dem Übernatürlichen zu tun hat, dann ist hier die Gefahr, dass unser Verstand sagt, aber das Ganze ist vielleicht doch übertrieben. Das Ganze ist doch vielleicht unvernünftig, um was du jetzt auch bitten möchtest. Und wir wollen jetzt wieder in das Wort Gottes reinschauen und zwei Beispiele betrachten. Zum einen möchte ich jetzt von Sarah erzählen. Wir kennen alle die Geschichte, dass Gott dem Abraham verheißen hat, dass er einen Sohn bekommen wird. Und es geht eine geraume Zeit auch ins Land und die Verheißung erfüllt sich nicht. Und die beiden werden schon älter und nach menschlicher Weisheit ist da keine Hilfe überhaupt zu erwarten. Und wir wissen, wie der Herr dann persönlich auch begegnet dem Abraham und er noch in Begleitung mit zwei Männern zu Abraham kommt und Abraham sieht nur noch, es sind irgendwelche Fremde, sozusagen Pilger, und ladet sie ein in sein Zelt. Und dann spricht der Herr ganz gezielt auch an und sagt doch der Sarah, oder er sagt zuerst dem Abraham, in einem Jahr werdet ihr den Sohn bekommen. Und was macht die Sarah? Sie steht so hinten im Zelt und wir lesen, dass sie das Ganze gehört hat und sie lacht in ihrem Herzen, weil es für sie überhaupt unmöglich ist. Gottes Wort sagt, nach der Frauenweise ist es überhaupt nicht möglich, und sie sagt, mein Herr, Abraham ist auch so alt geworden, wie soll das Ganze geschehen? Es ist unmöglich. Und wie dann aber der Herr, und das ist so interessant, wie Gott ja unsere Herzen durch und durch doch kennt, wie er den Abraham anspricht in Bezug auf Sarah und sagt, Sarah lacht, sie glaubt ja gar nicht. Und sagt dann dieses Wort in 1. Mose 18, Vers 14, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Und jetzt lasst uns mal in Hebräer 11, den 11. Vers lesen. Diese Sarah, die es nicht glauben konnte, da lesen wir, durch Glauben empfing Sarah Kraft, dass sie schwanger wurde und gebar, obwohl sie vom Alter her über die Zeit hinaus war, denn sie achtete den für treu, der es verheißen hat. Ein wunderbarer Vers. Und wisst ihr, ich bin so dankbar, dass Gott das Wort so ehrlich einfach ist, ja, dass es auch diese menschliche Seite auch betrachtet, uns auch einfach schildert, dass wir keine Maschinen sind, wo wir einen Knopf drücken und es ist auf einmal alles da, sondern Gott sieht einfach unsere Gedanken, was uns einfach auch bewegt als Menschen. Und wir wollen aber jetzt doch sehen, wie Gott so Schritt für Schritt die Sarah geleitet hat. Sie konnte es nicht glauben. Wir lesen es nicht genau im Wort Gottes, aber Abraham, von ihm wird er auch in Hebräer 11 so wunderbar berichtet, wie er immer wieder, ja, Gott geglaubt hat. Und vielleicht haben die beiden gesprochen und Abraham hat gesagt, ja, liebe Frau, es mag für uns vielleicht wirklich so unmöglich sein, aber weißt du, was Gott ja versprochen hat, das hat er verheißen und für ihn ist kein Ding unmöglich. Und Sarah ist dann in sich gegangen und hat gesagt, ja, wenn die Sache so ist, dann will ich auch glauben. Und sie hat es im Glauben erfasst und wir lesen hier in dem 11. Vers, durch Glauben empfing auch Sarah Kraft. Sie hatte keine Kraft, aber durch den Glauben empfing Sarah Kraft. Und es kam alles, wie Gott verheißen hat. Der Glaube, er mag unvernünftig sein, wo der Glaube sich aber auf die Verheißung stützt, dann ist er sehr vernünftig. Der zweite Gedanke ist, wenn wir Gideon betrachten. Wir wissen, dass zur Zeit der Richter, ja, das Volk Israel sich so manches Mal sich von Gott abgewandt hat. Und wie Gott aber dann immer wieder das Schreien der Kinder Israel dann erhört hat und wie er dann Gideon auserwählt hat, sie von den Midianitern auch zu befreien. Und auch hier lesen wir so, wie er Midian Schritt für Schritt vorbereitet auf diesen ganz, ganz großen Sieg. Und zum Schluss war es doch so gewesen, dass Gideon mit 300 Kriegern kämpfen sollte. Gegen wie viele Midianiter? Es waren 120.000 gewesen. 300 Leute gegen 120.000. Und nach aller menschlichen Vernunft, nach aller Kriegskunst ist das völlig unmöglich. Es ist völlig unmöglich. Was sollen 300 Leute gegen 120.000 ausrichten? Aber auch hier sehen wir, dass Gott dem Gideon den Glauben gestärkt hat. Gestärkt hat. Und nicht nur dem Gideon. Er hat so eine Gottesfurcht, ein Gottvertrauen auch unter die Israeliten gegeben, dass alle Männer in diesem Glauben standen. Das ist ganz, ganz wichtig. Es hätte nicht ausgereicht, wenn Gideon nur gerufen hat, vorwärts für den Herrn, und die 300 Männer, die wären dann zurückgeblieben. Alle 300 haben diesen göttlichen Glauben gehabt, dass der Sieg nicht von ihnen doch kommt, sondern Gott hat eine Lösung. Menschlich ist es völlig unmöglich, dass 300 Leute hier etwas ausrichten, aber Gott hat in seiner Weisheit, in seiner Macht, hat er etwas mit uns vor, sodass auch sie gesagt haben, Gott ist es, alles möglich. In Wirklichkeit ist der Glaube etwas sehr, sehr Vernünftiges. Schaut mal, was ist vernünftiger, wenn wir als das Geschöpf dem glauben, der uns geschaffen hat? Was ist vernünftiger, dem zu glauben, von dem wir lesen, dass in ihm keine Lüge ist, dass er von Anfang an war und in alle Ewigkeiten sein wird? Alles hier auf Erden wird vergehen. Schaut mal, Menschen, wir lesen das so vielleicht auch öfters in der Wissenschaft, dass der Mensch irgendwie von einer Erkenntnis zu anderen irgendwie kommt. Ja? Denn ein Tag wird die eine Sache propagiert, man muss sich so verhalten und so wäre es gut. Nach einer bestimmten Zeit tut man wieder das Ganze verwerfen, ja, und sagt, nein, eigentlich ist das wiederum gut für uns Menschen. Das ist in der Medizin manchmal so, ja, dass Gott auch hier natürlich Schritt für Schritt auch die Menschen führt. Und wo sie früher an etwas geglaubt haben, sagen sie nach einigen Jahren, oh, das hilft jetzt doch nicht so gut, wir müssen andere Methoden ergreifen. So, wenn wir unser Vertrauen, unseren Glauben auf Menschen setzen sollten, das ist das Unvernünftigste, was wir überhaupt tun können. Aber was gibt es vernünftiger, wenn wir unseren Glauben auf Gott setzen und auf sein Wort? Auf ihn, der nicht lügen kann, dessen Wort Ja und Amen ist. Und darum ist das Gottvertrauen das Klügste und auch wirklich das Vernünftigste, was wir als Menschen doch tun können. Lasst uns in Hebräer 11 einige Verse zur Ermutigung doch lesen, von Vers 32. Wie es Menschen vor uns ergangen ist. Überhaupt der ganze 11. Kapitel schildert uns doch die Glaubenshelden. Jetzt besonders einige Verse von Vers 32. Und was soll ich mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich erzählen sollte von Gideon, Barak, Simson, Jephtha, von David und Samuel und den Propheten. Diese haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, Verheißungen erlangt, der Löwenrachen verstopft. Die Kraft des Feuers ausgelöscht, sind der Schärfe des Schwertes entkommen, sind kräftig geworden aus Schwachheit, sind stark geworden im Kampf, haben die Heere der Fremden in die Flucht geschlagen, Frauen haben ihre Toten durch Auferstehung wieder bekommen. Verse, die uns mit großer Ehrfurcht erfüllen vor dem heiligen Gott, vor dem allmächtigen Gott, dem kein Ding unmöglich ist. Und wisst ihr, so im Nachdenken ist mir noch ein Gedanke groß geworden. Die Glaubenshelden des Alten Testamentes, die hier erwähnt werden, sie hatten nicht sozusagen die Bibel, so wie wir sie heute haben. Ganz zu Anfang hat sich Gott nur einige Male, ja, Menschen offenbart, so wie jetzt dem Abraham, hat ihm einfach eine Verheißung gegeben. Er hat nur gesprochen und fertig war's. Menschen hatten nichts, wo sie das Ganze nachlesen durften, wo sie die ganze Geschichte so in alten Zusammenhängen, so wie wir das jetzt in der Bibel haben dürfen, so schön betrachten dürfen. Sie hatten das alles nicht. Sie hatten vielleicht in ihrem ganzen Leben so einige wenige Begegnungen, wo Gott gesagt hat, ich werde das so und so machen und fertig. Und sie haben sich auf diese Aussagen gestützt. und haben geglaubt und Gott hat wunderbar, wunderbar sich bezeugt dazu. Wir haben die wunderbaren Möglichkeiten, die Bibel ja von vorne bis nach hinten lesen und wirklich, insofern haben wir es viel, viel besser. Wir haben es bequemer, Geschwister. Aber den Glauben müssen wir trotzdem bringen. Es bringt doch nichts, wenn wir das Ganze lesen und verstehen und sagen, ja, ich weiß, es könnte vielleicht so sein. Aber wir haben doch gelesen, dass Glaube eine Herzenssache ist. Wir müssen es von Herzen glauben. Nun möchte ich noch auf den Glauben in Bezug auf Krankenheilung noch kommen und hier Matthäus 9 zitieren. Hier wird uns ab dem 27. Vers von zwei Blinden berichtet. Und da heißt es, und als Jesus von dort weiterging, folgten ihm zwei Blinde, die schrien, ach du Sohn Davids, erbarme dich unser. Und als er ins Haus kam, traten die Blinden zu ihm und Jesus sagte zu ihnen, glaubt ihr, dass ich das tun kann? Da sagten sie zu ihm, ja Herr. Da berührte er ihre Augen und sagte, euch geschehe nach eurem Glauben. So, eine sehr interessante Stelle. Euch geschehe nach eurem Glauben. Und hätten jetzt die zwei Blinde diesen Glauben nicht gehabt, was wäre dann passiert? Euch geschehe nach eurem Glauben. Da sehen wir, wie wichtig es Gott ist, dass er sagt, ich habe doch von meiner Seite alles getan. Ich habe den Weg gebahnt, ich habe wunderbare Verheißungen gegeben. So, und jetzt liegt es nur an dem Menschen, dass er es wirklich zu Herzen nimmt und wirklich mir als dem Schöpfer vertraut. Ich habe doch Gedanken des Friedens mit ihm. Und ich möchte, dass er mir persönlich vertraut und mir doch glaubt. Und darum auch hier so dieser Gedanke, dir geschehe nach deinem Glauben. Wir sind in der Vorbereitung so einige Gefahren, so speziell auf uns, die wir, ja, mit all dem, was ich heute bereits gesagt habe, doch so vertraut sind. Es ist nichts Neues, was ihr hören dürft. Und die Frage ist, haben wir echten Herzensglauben oder haben wir nur diesen Kopfglauben? Da sagt der Kopfglaube, das weiß ich alles. Gott kann heilen, aber ob es sein Wille ist, das weiß ich nicht. So, und man betrachtet so die Sache, naja, so greift Gott ein, wenn er heilt, oh ja, das ist gut, dann gesellt man sich auch irgendwie dazu und freut sich dann irgendwie mit. Greift Gott nicht ein, sagt man, naja, so, dann ist es halt so, ne? Also man geht so emotional sozusagen gar nicht mit der Sache. Ist es der Kopfglaube, der sagt, ja, es könnte vielleicht so passieren. Wir lesen von den Zweiflern in Jakobus 1, die Verse 6 bis 8, das ist die nächste Gefahr. Menschen, die zweifeln. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird. Ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Eine große Gefahr. Er zweifelt, ja. Es könnte vielleicht sein, aber vielleicht wird es auch nicht. Und das ist, Geschwister, doch genau der Gegensatz von dem Glauben, der Zweifel. Genau das Gegenteil. Aber wir haben doch gelesen, wie Gott die Sarah geführt hat. Wenn uns so diese Zweifel vielleicht auch kommen mögen, wenn diese Fragezeichen bei uns aufsteigen, dann möchte er uns ein Ausrufezeichen geben. Nicht ein Fragezeichen, sondern ein Ausrufezeichen. Und das Ausrufezeichen, das ist die Verheißung Gottes. Die nächste Gefahr ist der Unglaube. Dass Menschen sagen, ja, wir haben schon mal was etwa gehört. So in einigen Fällen hat Gott irgendwie auch mal eingegriffen. Aber ja, es waren doch auch so einige Fälle gewesen, wo auch jüngere Menschen erkrankt sind. Und Gott hat sie nicht geheilt und sie sind verstorben. Ob das etwas wird? Lohnt es sich, einen Fasttag ausrufen? Lohnt es sich in dem Sinne, ja, wirklich so darum beten? Es wird doch sowieso geschehen, so wie es einfach kommen wird. Warum sich in die Sache da irgendwie hineinsteigern? Geschwister, das ist der Unglaube. Das ist der Unglaube. Lasst uns nochmal in Hebräer 11, Vers 35 oder ab dem 35. Vers weiterlesen. Wir haben bisher gelesen von den Glaubenshelden, wo Gott auf eine wunderbare Art und Weise ihre Gebete, ihr Anliegen erhört hat. Und jetzt lesen wir ab dem 35. Vers. Und da heißt schon das erste Wort, heißt andere. Und jetzt lasst uns mal weiterlesen. Andere aber sind gemartert worden und nahmen die Befreiung nicht an, um eine Auferstehung zu erlangen, die besser ist. Andere haben Spott und Geißelung erlitten, dazu Fesseln und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zersägt, versucht, durch Schwert getötet. Sie sind in Schafspelzen und Ziegelfellen umhergegangen, litten Mangel, Bedrängnis, Misshandlung. Sie, derer die Welt nicht wert war, sind in den Wüsten, auf den Bergen, in den Höhlen und Löchern der Erde umhergeirrt. Und diese alle haben durch den Glauben Zeugnis empfangen und die Verheißung nicht erlangt. Was geht bei uns durch den Kopf, wenn wir diese Verse lesen? Menschen, die Gott sozusagen nicht erhört hat. Ja? Sie haben gebetet, mit Sicherheit. Ja? Gott, erhöre doch uns. Du siehst, in welcher Lage wir sind. Es geht um Leben und Tod. Und scheinbar hat Gott so geschwiegen und sie einfach so dahingegeben. Und es könnte vielleicht die Meinung aufkommen, diese Menschen sind von Gott nicht erhört worden. Aber diese Verse stehen in dem 11. Kapitel, wo Gott von den Glaubenshelden spricht. Und jetzt lasst uns mal in den 39. Vers noch einmal reingehen. Und diese alle haben durch den Glauben Zeugnis empfangen und die Verheißung nicht erlangt. Geschwister, es muss uns einfach im Klaren sein, Gottes Grundsätze, sie gelten seit eh und je. Es geht nicht in erster Linie um uns persönlich, sondern wir lesen zum Beispiel in dem Vater unser. Das Erste ist, was Gott sagt, dein Name sollen wir so beten, dass Gottes Name geheiligt werden soll. Der zweite Gedanke, dass sein Reich kommen soll. Der dritte, dass sein Wille geschehen soll. Und erst an vierter Stelle kommen sozusagen unsere persönlichen Anliegen. Unser täglich Brot gib uns heute. Das sind die Grundsätze Gottes. Und Gott führt seine Kinder nach seinem Willen. Und das ist wichtig zu verstehen, dass wir nicht sozusagen den Glauben an dem Ergebnis messen sollten. Ja, einer ist, ich sag mal, hat einen wunderbaren Sieg errungen mit Gott und da sagen wir, Mensch, ach, dieser Mensch, der hat Glauben. Und der andere scheinbar, er hat gebetet und an seiner äußeren Lage hat sich nichts verändert. Und da urteilen wir so von der Seite, der Mensch, der hat keinen Glauben. Aber Gott spricht hier, diese alle haben durch den Glauben Zeugnis bekommen. Und das ist der große Unterschied. Unabhängig unserer Lage, dass wir im Glauben zu Gott kommen dürfen und dass er uns dieses Zeugnis gibt, was für uns wirklich das Beste ist. Das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Zusammenhänge auch sehen und nicht sozusagen an dem Ergebnis das Ganze auch messen. In Markus 9, Vers 24, ist die Begebenheit, wo ein Vater mit seinem mondsüchtigen Sohn auch zu Jesus kommt. Und zu ihm sagt, wenn du aber etwas kannst, so erbarm dich über uns und hilf uns. Und der Herr Jesus sagt zu ihm, wenn du glauben kannst, alle Dinge sind dem möglich, der glaubt. Wieder auf den Glauben. Und wie sagt jetzt der Vater? Und gleich schrie der Vater des Kindes unter Tränen, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich möchte es kurz so zusammenfassen. Es gibt nichts Vernünftiges, als Gottes Wort zu glauben und sich auf seine Verheißungen zu stützen. Und Gott möchte, dass wir diesen Glauben wirklich an Gott haben, dass ihm alle Dinge möglich sind. Das ist der erste Grundsatz. Dass wir dann anerkennen die Grundsätze Gottes, dass es Gott darum geht, dass sein Name verherrlicht wird. Wie er uns persönlich führt, das wollen wir ihm persönlich auch ja, einfach überlassen. Es ist ganz wichtig. Und wenn bei uns persönlich so diese Zweifel aufkommen, so ist auch hier wiederum eine Lösung. Hilf meinem Unglauben. Dass wir einfach uns an den wenden, der uns den Glauben geben kann. Dass er uns stärken kann und wirklich die Sache wunderbar doch hinausführen möchte. Wir haben noch einen Gedanken, dass Gott Gebete erhört, manchmal nicht aufs erste Mal, wenn wir beten, sondern wir lesen in dem Wort Gottes, dass dieses anhaltende Gebet vor Gott doch so viel Wert hat. Dieses anhaltende Gebet. Wisst ihr, so all diejenigen, die ich vorhin erzählt habe, so der Kopfglaube, der sagt, ja, theoretisch ist es möglich, aber ob das was wird, weiß ich nicht. Oder die Zweifler oder der Unglaube, die wollen sich gar nicht im Prinzip mit der Sache richtig identifizieren. Ja? Die wollen nicht wirklich Gott glauben, dass sie sagen, Herr, bei dir ist alles möglich. Und unser Teil ist, dass wir wirklich von ganzem Herzen, so wie jetzt dieser Vater, zum Herrn Jesus gesagt hat, erbarm dich doch meiner. Dass wir persönlich uns einfach der Lage unserer Geschwister erbarmen, dass ihre Angelegenheit unsere Angelegenheit wird. Dass wir so beten, so anhalten, so zielgerichtet. Wir lesen das Ganze in Lukas 18, Vers 1 zum Beispiel, ja, von dieser Witwe. Es geht hier zwar um den Rechtsstreit, aber wir wollen auch hier nochmal Lukas 18, den Vers nochmal aufschlagen. Zu welchem Entschluss doch dieser ungerechte Richter auch gekommen ist, wie er sagt, ich will doch mich sozusagen der Sache der Witwe annehmen, weil mir diese Witwe so viel Mühe macht, will ich ihr Recht verschaffen. Und dann sagt der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht auch seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, und sollte er es mit ihnen lange hinziehen, ich sage euch, er wird ihn unverzüglich Recht schaffen. Dieses anhaltende Gebet, bis Gott seinen Arm bewegt. Und nun möchte ich zu dem Kern der Ansprache kommen. Lasst uns bitte Markus 16 aufschlagen. Was ist die Verheißung für unsere lieben Kranken? Wir haben über die Verheißung gesprochen, aber auf welche Verheißung wollen wir uns nun endlich stützen? Markus 16, ich möchte von dem 17. Vers lesen. Zuvor in den Versen ist ja der Missionsbefehl Gottes auch an seine Jünger, dass sie hinausgehen sollen, dass sie das Evangelium predigen sollen. Und jetzt ab dem 17. Vers. Die Zeichen aber, die denen folgen, die glauben, sind folgende. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, mit neuen Sprachen reden, Schlangen aufheben, und wenn sie etwas Tödliches tränken, wird es ihnen nicht schaden. Auf die Kranken werden sie die Hände legen und sie werden gesund werden. Das ist die Verheißung. Sie werden die Hände legen und die Kranken werden gesund werden. Und schaut mal, was die Jünger erfahren haben. Der Herr wurde dann, nachdem er mit ihnen geredet hatte, in den Himmel aufgenommen und setzte sich an Gottes rechte Seite. Sie aber gingen hinaus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die mitfolgenden Zeichen bestätigte. Dann steht hier Amen. Und ich wünsche, Geschwister, dass wir persönlich so im Glauben gestärkt werden, dass wir sagen können, Amen, so ist es. Gott hat uns diese Verheißung gegeben und wir wollen einfach in diesem ganz kindlichen Glauben zu ihm kommen, ihn einfach anrufen und bitten, dass er unser Gebet erhört. Amen.